Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Seien Sie gegrüßt. Städte lassen sich an ihrem Gang erkennen wie Menschen, schrieb einst der Schriftsteller Robert Musil in seinem monumentalen Stadtroman Der Mann ohne Eigenschaften. Ist das so? Städte, Metropolen, Urbanes interessiert uns heute in der politischen Lesart und dazu reisen wir mit dem rasenden Reporter Egon Erwin Kisch umher. Wir stellen Ihnen ein fotografisches Langzeitprojekt vor, die City Diaries, und fragen, warum die Metropolen Berlin und Wien zwei Städte sind, die eine sehr besondere Anziehungs- und Abstoßungsgeschichte vereint. Das und noch mehr in der kommenden Stunde hier auf Deutschlandfunk Kultur. Wiener Melange versus Berliner Luft, Wiener Schmäh versus Berliner Schnauze, Walzer oder Marschmusik, Kaffeehaus oder Eckkneipe. Was zeichnet die beiden Metropolen Wien und Berlin aus, damals und heute? Und warum waren just diese beiden Städte immer wieder Stoff für Vergleiche? Eine interurbane Beziehungsgeschichte hat der Kulturwissenschaftler Jens Wiczorke mit seinem neuen Buch nun vorgelegt. Es heißt Wien, Berlin, wo die Moderne erfunden wurde. Jens Wiczorke ist mir jetzt aus Wien zugeschaltet. Ich begrüße Sie in der politischen Lesart. Hallo.
Hallo, freue mich sehr.
Sie haben sich diese Verflechtungsgeschichte, wie Sie sie nennen, genauer angeschaut, Jens Wiczorke. Warum überhaupt wurden die beiden Hauptstädte damals, und wir werden gleich noch mal sprechen, über welchen Zeitraum genau, so oft in einem Atemzug genannt?
Ja, das hat natürlich eine Menge Gründe. Und einen richtigen Ausgangspunkt dieser Beziehungsgeschichte kann man auch gar nicht so leicht ausmachen. Aber die Gegensätzlichkeit der beiden Städte ist angelegt in Strukturen, die weit zurückreichen in die frühe Neuzeit und noch davor. Wien war die Residenz der katholischen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Berlin die Residenz der bekanntermaßen zur Sparsamkeit neigenden protestantischen Hohenzollern als Königin Preußen dann später. Österreich war ein Riesenreich, Preußen befand sich im Aufstieg und auch wirtschaftlich war das sehr deutlich. So ist so ein Dualismus entstanden. Ja, die eine Stadt steigt auf, die andere ist mehr oder weniger in seinen alten Strukturen stecken geblieben. Hauptstadt eines Riesenreiches, kein bedeutendes Produktionszentrum, und wirtschaftlich abhängig von den Kronländern. Also Berlin war eher eine Stadt, in der Geld verdient wurde und Wien eher eine Stadt, in der Geld ausgegeben wurde.
Sie haben das in ganz vielen Beispielen noch ein wenig umschrieben. Berlins kalte Pracht und seelenlose Betriebsamkeit, heißt es da in Ihrem Buch. Wien, eine Stadt mit Vergangenheit, mit Seele und Gemüt. Berlin, grandios, imposant und fortschrittlich, das wilde Abenteuer. Wien, eine Stadt, die dazu da sei, um geliebt zu werden. Das sind ja nur einige der sehr gegensätzlichen auch Klischees, die Sie da aufmachen und auch hinterfragen. Aber ab wann und warum wurden diese beiden Städte, Wien und Berlin, als gegenläufige Mentalitätsmodelle überhaupt begriffen?
Wie gesagt, angelegt ist es in älteren Strukturen und da legen sich dann verschiedene Schichten von Erzählungen drüber. Und das Interessante ist zu beobachten, in welcher Zeit welche Erzählung auftaucht und stark gemacht wird. Ja, also das ist wie ein ständiges sich weiterentwickelndes Narrativ. Und ich würde sagen, die ganz heiße Phase des Wien-Berlin-Diskurses beginnt so um 1870. Da wird Berlin zur Kaiserstadt. Das ist für die Wiener ganz ungewohnt. Ja, also Johann Strauss hat eine Polka geschrieben, 1864, die heißt, es gibt nur eine Kaiserstadt. Und er meint natürlich Wien. Aber jetzt gibt es plötzlich zwei. Und das wird kritisch diskutiert. Man blickt natürlich immer noch herab auf Berlin, aber kann es sich eigentlich gar nicht mehr leisten, weil Berlin unübersehbar an Bedeutung gewinnt. Und da beginnt so die heiße Phase dieses Vergleichs.
Das ist die klassische Moderne. Sie haben es gerade schon mal ein bisschen eingekreist, von 1870 dann bis 1930. Und gerade in jener Zeit ist diese Konstellation Wien-Berlin ein absoluter Dauerbrenner, zum Beispiel der Feuilletons, aber auch eine Art Bekenntnis. Wer entschied sich für welche Metropole und warum?
Ja, es hatte ja eine lange Tradition, Wien und Berlin so als völlig verschiedenartige Städte zu denken und zu beschreiben. Und das war natürlich für viele Künstlerinnen und Künstler, aber natürlich auch andere Leute, eine Einladung zur Selbstpositionierung. Also über die Symbole Wien und Berlin und über die Erzählungen, die über diese beiden Städte kursierten, konnte man sich selbst zuordnen. Wie ist mein Verhältnis zu Tradition und Moderne? Möchte ich in einer Stadt leben, die Vergangenheit und Patina hat, oder möchte ich, dass eine Stadt vor allem der Zukunft zugewandt ist? dass da viel los ist und was hat das mit meinem eigenen Arbeiten und Schreiben zu tun. Und ich finde die Beziehungsgeschichte zwischen den Städten also nicht zuletzt deshalb so interessant, weil sie Biografien mitgeformt hat. Und das ist auch mit dem Bekenntnis gemeint. Also mit diesem Bekenntnis zu einer Stadt ist auch eine Selbstpositionierung verbunden und eine Orientierung an bestimmten künstlerischen Entwicklungen und eine Abkehr von anderen künstlerischen Entwicklungen.
Wien und Berlin, eine intensive Anziehungs- und Abstoßungsgeschichte, die bis in die frühe Neuzeit zurückgeht, als Wien und Berlin begannen, als Residenzstädte und politische Zentren in Konkurrenz zueinander zu treten, wie wir gelernt haben. Jens Wiczorke, Sie schauen sich auch die beiden Kulturstädte Berlin und Wien an, in der Musik, in der Literatur, die jeweiligen Szenen und Kulturschaffenden. Sie schauen sich den Wohnungsbau zum Beispiel an, die Feuilletons. Und die beiden Städte, die standen dabei nicht immer nur in Konkurrenz zueinander. Es gab ja auch regen Austausch zwischen den beiden. Man denke an den großen Theatermann Max Reinhardt zum Beispiel, aber auch an Karl Kraus oder Herwald Walden, die oft zwischen beiden Städten hin und her fuhren. Große Publizisten, Verleger, Theatermacherinnen und Macher. Welche Einflüsse sind jeweils von der einen in die andere Metropole gewandert?
Ja, da könnte man eine Menge nennen. Es gab extrem viele Einflüsse in beide Richtungen, aber insgesamt zeigt sich schon eine ziemlich merkwürdige und interessante Asymmetrie. Für Wien war Berlin nämlich immer der große Anziehungspunkt. Man hat Berlin einerseits aus der Ferne bestaunt und bewundert und man ist natürlich hingezogen, man ist übersiedelt, weil man im Berliner Kulturbetrieb sein wollte. Trotzdem hat man in Wien selbst eher wenig aus dem Berliner Kulturbetrieb übernommen, würde ich sagen. Ja, also man ist eher gleich weggegangen. Und Berlinerinnen und Berliner kamen auch eher selten auf die Idee, nach Wien zu übersiedeln. Dafür aber wurde in Berlin alles Wienerische zelebriert. Wenn wir die 20er Jahre nehmen, Wiener Theater, Wiener Kabarett, Wiener Humor, das ist auf den Berliner Bühnen ein absolut populäres Sujet. Wien und Österreich waren im Berliner 20er Jahre ein ganz großes Kulturthema, ungeheuer populär. Denken Sie an die Operetten vom Walzertraum bis zum Weißen Rössel am Wolfgangsee. Und das Metropoltheater war schon um 1900 eine Dépendance des Wienerischen. Dazu gab es in Wien kein Berliner Pendant.
Galt das als exotisch? Ist damit ein Lebensgefühl einhergegangen mit dem Weißen Rössel und anderen Operetten oder Shows?
Exotik wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Also der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger hat einmal diesen schönen Begriff geprägt von der Binnenexotik. Und Binnenexotik ist etwas, was irgendwie ein bisschen fremd ist, aber noch nahe genug, dass es nicht zu fremd wird. Mhm. Also vielleicht lässt sich das mit dieser Binnenexotik ein bisschen umschreiben. Und es gibt ja so eine sehr eingespielte, etablierte Wien-Folklore, die in Berlin einfach sehr beliebt war.
Nun heißt Ihr Buch im Untertitel, wo die Moderne erfunden wurde. Wo wurde sie denn erfunden?
Das ist eine spannende Geschichte, die tatsächlich einiges mit beiden Städten zu tun hat. Ich gebe zu, der Titel ist ein bisschen plakativ, aber es ist was dran. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht eine Schlüsselfigur des Literaturbetriebs, nämlich der Schriftsteller und Kritiker Hermann Bahr. Der hatte ein sehr feines Gespür für neue Tendenzen in der Literatur und er ging dann Anfang der 1890er Jahre für eine Zeit lang nach Berlin, wurde Redakteur der Zeitschrift Freie Bühne und macht Bekanntschaft mit dem Berliner Naturalismus. Also Hauptmann und Arno Holz und Johannes Schlaf und Richard Demel und so weiter. Und greift sofort den Begriff der Moderne auf, der im Zusammenhang mit diesem Berliner Naturalismus aufgekommen war. Was er aber macht, ist Folgendes. Er stellt der Berliner Moderne sofort eine Wiener Moderne zur Seite. Er sagt sogar, die Wiener Moderne, das ist die eigentliche Moderne, die zukunftsweisende Moderne. Damit meinte Autoren wie Arthur Schnitzler, Richard Bier Hoffmann, Peter Altenberg und Hugo von Hoffmannsthal. Er benutzt also das Konzept der Moderne und spaltet es sofort auf in eine Berliner und eine Wiener Moderne. Und wenn Sie jetzt fragen, wo die Moderne erfunden wurde, in Wien oder in Berlin, müsste man eigentlich sagen, die Moderne wurde in Berlin als Wiener Phänomen erfunden.
Auch eine sehr spannende Wolte, die Sie da drehen und uns aufzeigen in Ihrem Buch. Wir machen mal einen Schnitt Wir haben gesagt, die klassische Moderne war sozusagen der Hauptzeitpunkt, in dem diese Beziehungsgeschichte immer wieder ventiliert worden ist, in den Feuilletons, in der Literatur, in der Kultur überhaupt. Mit Beginn des Nationalsozialismus war diese Art der Beziehungsgeschichte dann zunächst unterbrochen oder anders gelagert. Viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger zwischen Berlin und Wien verließen ja Europa, flüchteten, gingen ins Exil oder wurden schlicht ermordet. Sie schreiben auch über Adolf Hitlers Beziehung zu Wien und Berlin. Der schaute ja eher skeptisch auf beide Metropolen. Warum?
Ja, Hitler hat sich immer in betont konservativen Städten mit einer betont deutschen Physiognomie wohlgefühlt. Seine Lieblingsstädte waren München, Nürnberg und Linz. Und der Kosmopolitismus, die Weltoffenheit von Wien und Berlin waren ihm von daher natürlich zuwider. Ja, Wien als Schmelztiegel der Habsburger Monarchie, Berlin mit seiner Migrationsgeschichte, beide Städte mit großen, bedeutenden jüdischen Gemeinden und einem sehr präsenten jüdischen Bürgertum. Das verbindet sich dann bei Hitler und bei vielen anderen Nationalsozialisten mit der generellen Großstadtkritik, der zufolge die Menschen in der Stadt den Kontakt zum Boden, zur Scholle verlieren und so weiter. Und Wien war natürlich auch der Ort, wo Hitler der Zugang zur Kunstakademie verwehrt worden war, wo er in Männerwohnheimen leben musste. Und man kann sich vorstellen, was es für ein persönlicher Triumph war, als er dann im März 38 am Balkon der Hofburg stehen konnte und vor einer großen Menschenmenge dann, wie er damals gesagt hat, die Heimkehr seiner Heimat in das Deutsche Reich verkünden konnte.
Wir machen jetzt an dieser Stelle noch einmal einen ganz großen Schritt nach vorn. Wie ist das denn eigentlich heute, Jens Wietschorke? Beide Städte, Wien und Berlin, erfreuen sich einer großen Beliebtheit international und werben mit Be Berlin und Wien ist anders. In welcher Beziehung stehen beide Städte heute zueinander, nachdem doch lange Jahrzehnte dann eher es etwas ruhiger geworden ist um dieses Beziehungsgeflecht? Greifen da noch die alten Klischees?
Ich glaube, man kann diese Beziehung ja nicht objektiv beschreiben, weil sie immer eine Sache von ganz vielen Stimmen und ganz vielen Erzählungen ist. Und es hängt ganz stark davon ab, wo man hingeht, wo man sich umhört und welchen Stadtdiskursen man folgt. Also manchmal werden auch heute noch die alten Klischees ganz offensiv hervorgekehrt. In der Tourismuswerbung oder in den Slogans des Stadtmarketing, die Sie genannt haben, da ist immer so auch viel Geschichte drin. Anderswo verändern sich aber auch die Klischees bis zur Unkenntlichkeit. Ja, also gerade wenn wir nach Berlin schauen, da hat der Zweite Weltkrieg, die Teilung der Stadt, die DDR-Geschichte im Ostteil der Stadt, dann auch die Neuentdeckung Berlins nach der Wende ganz viel durcheinander geschüttelt. Ja, und Berlin wird heute eigentlich nicht mehr nur als die schnellste Stadt der Welt beschrieben. Das würde gar nicht mehr funktionieren, wie das in den 20er Jahren der Fall war, sondern auch als coole und entschleunigte Stadt, in der man sehr entspannt leben kann. Also das hätte man in den 20er Jahren nicht mit Berlin in Verbindung gebracht.
Und oft schaut man wiederum nach Wien, wo es gerade wohnungsbaulich und städtisch und in Sachen Mieten und Wohnen doch ein wenig moderater zugeht als derzeit in Berlin. Da schaut man sehr genau auf die dortigen Modelle. Jens Wietschorke, sein neues Buch heißt Wien, Berlin, wo die Moderne erfunden wurde. Es erscheint Ende der kommenden Woche im Reclam Verlag. 345 Seiten, 26 Euro. Jens Wietschorke, danke für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Der 1961 in Wolfsburg geborene Fotograf Peter Bialobreski ist ein kreativer Unruhegeist. Wenn der Fotokünstler keine Uniseminare hält, dann ist er mit seiner Kamera unterwegs. Er erforscht die Geheimnisse der deutschen Kleinstädte und die Abgründe der globalen Megametropolen. Seine Arbeiten, die wurden weltweit ausgestellt, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Und seit einiger Zeit widmet er sich einem Langzeitprojekt, die Stadt zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist das Thema seiner City Diaries, mit denen er der Frage nachgeht, ob unsere Vorstellung vom Bild einer Stadt, gespeist aus Vorurteilen, vorgefundenem und medial vermittelten, in ein spezifisches Bild überführt werden kann. Die Bibliothek der City Diaries umfasst inzwischen 19 Bücher. Frank Dietschreit hat das Projekt und die 4 neuesten fotografischen Tagebücher für uns unter die Lupe genommen. Frank, wo überall war denn Peter Białobrzewski bisher, um sein fotografisches Tagebuch zu führen und diese Stadt im 21. Jahrhundert im Bild festzuhalten?
Na, ich würde sagen, wo war er noch nicht? Also ich kann kein Muster so richtig erkennen, kein Auswahlprinzip. Es ist bisher noch ein ziemlich krudes Sammelsurium aus kleinen und großen und sehr großen Städten. Ich glaube, er hat sich einfach treiben lassen. Häufig war er wahrscheinlich auch auf Kongressen, hat dort Ausstellungen gehabt. Er untersucht immer die Frage, wie wirkt sich Globalisierung auf die Stadt aus? Wie werden kulturelle Unterschiede eingeebnet? Wie machen Menschen sich die Stadt bewohnbar? Und dann ist er eben in Kairo und in Athen und Taipei und Beirut und Minsk und Belfast gewesen und natürlich auch in seiner Heimatstadt Wolfsburg. Und für die jüngsten City Diaries, da ist er dann von der deutschen Provinz in die Ferne gegangen, nach Asien und von Unna über Sarajevo nach Georgetown und Bangkok. Und er kennt wirklich scheinbar keinen kulturellen Dünkel, keine Berührungsängste. Das Kleine scheint ihm genauso wichtig wie das Große zu sein. Und sein fotografisches Erkenntnisinteresse, würde ich sagen, ist im besten Sinne egalitär und demokratisch.
Wie wirkt sich dieses, wie du sagst, egalitäre und demokratische Erkenntnisinteresse dann auf die Fotos und die einzelnen Bilder aus?
Eigentlich erstmal ganz simpel. Es findet seinen Ausdruck darin, dass wirklich kein Buch irgendwie anders ist, sich heraushebt. Also die Formate und Umfänge sind eigentlich immer identisch, folgen einer ganz strengen Systematik. Es ist immer 14 mal 21 Zentimeter sind die Bücher. Sie haben immer 96 Seiten. Sie kosten immer 22 Euro. Es sind immer doppelseitige Abbildungen und die scheinen auch immer auf dieselbe Art und Weise diese Fotos irgendwie nachbearbeitet zu sein, ohne dass man es so richtig merkt. Also der Himmel ist irgendwie immer grau und leer und alles scheint immer von einer so kleinen Staubschicht bedeckt zu sein und alles vielleicht, ich bin da nicht so ganz sicher, mit einer ganz langen Belichtungszeit sind die Fotos gemacht und dann ineinander und übereinander montiert, sodass alles, was sich irgendwie bewegt, das können Menschen, das können Autos sein, sowas Unscharfes und Verwischtes, nicht Fassbares bekommen und er folgt auch immer demselben Prinzip, also vom Zentrum der Stadt geht er dann hinaus in die Peripherie, in diese Vorstädte, die so ausufern und auslappen und interessieren nie auf den Fotos und bei seinen Erkundigen diese touristischen Highlights, die wir vielleicht von einer Stadt irgendwie so im Kopf haben. Kein Rathaus, kein wichtiges Museum, sondern ihn interessiert dieses alltägliche Gewusel und Getriebe der Stadt. Er beobachtet die Menschen, wie sie durch ihre chaotischen Städte irgendwie laufen und achtlos an Bauwerke vorbei hetzen, die eigentlich scheußlicher kaum sein könnten. Und so ein Durcheinander von alten und neuen Bauten und Werbeplakaten und bunten Straßenschildern und überall diese sichtbare Verwahrlosung des öffentlichen Raums irgendwie gar nicht mehr so richtig wahrnehmen offensichtlich. Und wie sie es dann schaffen, trotzdem irgendwie in diesen Städten zu leben und in diesen Wohnvierteln, die von Autobahnen durchschnitten sind und wie sie sich dann immer wieder kleine Oasen des Friedens und der Ruhe scheinbar überall auf der Welt schaffen und ein paar grüne Pflanzen irgendwo hinstellen und diese überall gleichen weißen Plastikstühle, da kann man dann wenigstens mal durchatmen und irgendwie miteinander ins Gespräch kommen.
Nun heißt das Ganze City Diaries, also Städtetagebücher. Zu einem Tagebuch gehören ja meist dann doch auch Notizen. Beschreibt Białobrzewski, was er da sieht und was er erlebt?
Er beschreibt die Fotos nicht. Er kommentiert sie nicht. Er erläutert nichts. Er hat nur am Anfang jeden Bandes so eine kleine Doppelseite mit ganz kurzen Notizen über die Stadt an sich sozusagen. Das ist in jedem Band gleich. Und im Bangkok Diary schreibt er zum Beispiel zum Anfang, die Stadt hat sich dramatisch verändert. Sie verwandelt sich in ein anderes Singapur mit Skywalks, klimatisierten Einkaufszentren und Kaffeeständen im westlichen Stil. Es ist jetzt einfacher, in den Straßen der Hauptstadt von Siam einen Vanillelatte zu kaufen, als ein Pad Thai. Und in Georgetown, da sagt er, welche fatalen Auswirkungen es haben kann, gut gemeinte Hilfe der UNESCO, wenn sie das zum Weltkulturerbe ernennen, diese Stadt. Aufgrund des Privilegs, schreibt er dann so leicht kopfschüttelnd, hat das alte Georgetown jetzt einen ständigen Strom an Touristen, die Cafés im westlichen Stil suchen, die dort Cappuccino, Kuchen, Bagels anbieten. Ich finde es immer wieder seltsam, dass Menschen tausende von Flugmeilen zurücklegen und dabei tonnenweise CO2 ausstoßen. um dann in Kneipen zu landen, von denen sie zu Hause längst genug haben. Also er macht sich da keine Illusion. Die Dominanz des kapitalistischen Konsums ist allgegenwärtig und der kulturelle Kahlschlag der Globalisierung genauso.
Frank, gibt es denn irgendwelche Fotos, die dich besonders irritiert haben?
Irritierend ist natürlich vieles, aber besonders irritiert hat mich die Normalität der Verwahrlosung im Grunde, die überall gleich ist. Diese Verwüstung der Städte, die Gleichgültigkeit auch der Menschen, die das innehmen und diese Unbewohnbarkeit der Städte irgendwie gar nicht so richtig in sich aufsaugen scheinbar. Das ist denen völlig egal. In Sarajevo, das ist so eine ganz bizarre Mischung, diese Stadt aus Betonbrutalismus der 70er, 80er Jahre und dann wieder verspielter Backstein, so von irgendwas so zusammengeklaubt. Und dann gibt es Ruinen und Grabfelder aus dem Bürgerkrieg direkt neben diesen modernen Glaspalästen, die auch überall gleich aussehen und farbenfrohen Werbeflächen. Und in Bangkok sieht man eigentlich auf jedem Bild so ein ganz labyrinthisches Gewirr von Kabeln und Leitungen, die so über den Menschen hinweggehen und die Stadt durchziehen, so wie dünne, dürre Lebensadern im Grunde. Und in Georgetown sieht man groteske Überlappungen von asiatischen und europäisch-amerikanischen Elementen, also Pagodenbauten neben Kolonialstil und chinesische Schriftzeichen neben Werbung für Nescafé. Ja, und dann Unna. Unna im Lockdown. Ein optischer Albtraum. Menschenleere Einöde. Also es ist wirklich ein architektonisches Nichts aus Fachwerkhäusern und grauem Beton. Das ist mir manchmal wirklich rätselhaft, wie Menschen so leben können.
Wie wird es denn weitergehen mit den City Diaries?
Also ein Ende scheint nicht abzusehen, ist nicht angekündigt. Es ist angekündigt im Herbst 4 neue Bände wieder. Er wird uns dann nach London entführen, nach Turin, Vilnius und Wilson, North Carolina. Also wieder ganz klein. Da wird er bestimmt wieder beobachten und fotografieren, auf diese demokratische, egalitäre Weise vom Zentrum zur Peripherie ausschreitend und dann im gleichen Format, im gleichen Umfang seine Bilder präsentieren. Und dann denke ich mir immer, ja, was richtig und wichtig ist, das muss man ja auch nicht ändern.
Mein Frank Dietschreit, der hat uns ein fotografisches Langzeitprojekt mit bisher 19 Bänden in der politischen Lesart hier auf Deutschlandfunk Kultur vorgestellt von Peter Bialobreski, City Diaries. Nun neu erschienen bei Hartmann Books sind die Folgen über, wir hörten es gerade, Georgetown, Unna, Sarajevo und Bangkok. Und jeder Band umfasst 96 Seiten, auch das hörten wir, und kostet 22 Euro. Er ist als rasender Reporter in die Geschichte eingegangen, immer mit Zigarette im Mundwinkel und als Vater der modernen Reportage in deutscher Sprache. Egon Erwin Kisch. 1885 in Prag geboren, tummelte er sich in den unterschiedlichsten Szenen, reiste durch die Welt, fühlte sich in jedem Kaffeehaus der großen Metropolen zu Hause. Ein Weltenbürger, den das Leben der Kleinleute genauso interessiert hat wie die Machenschaften der großen Weltpolitik. Gerade erschienen ist eine neue Biografie über Egon Erwin Kisch. Geschrieben hat sie der Autor und Filmemacher Christian Buckert, den ich jetzt in der politischen Lesart begrüße. Herzlich willkommen, hallo.
Guten Tag, hallo.
Sie beginnen Ihre Biografie mit der Rückkehr Kischs nach Prag, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Kisch hat einen Teil seines Exils in Mexiko verbracht, zuvor war er in New York, in Frankreich. Als Kommunist und Jude musste er auf der Hut sein und offenbar lag ihm Prag besonders am Herzen. Was verband ihn mit seiner Heimatstadt?
Dass es seine Heimatstadt war.
Gut, der kann man ja ganz unterschiedliche Verhältnisse haben,
ja,
oder?
Ja, aber er hat ein sehr gutes. Er hat Prag geliebt. Obwohl Prag kein einfaches Pflaster für ihn gewesen ist, als er Kind war, nicht? Die drei Völker, die dort lebten, und die Deutschen gerieten immer wieder mit den Tschechen aneinander. Und derjenige, der es immer drauf bekommen hat, waren die Prager Juden. Und er hat das in seinen Reportagen auch nicht idealisiert. Nicht, dass es leicht war für ihn, aber er hat Prag geliebt.
Als was hat er sich selbst bezeichnet? Er ist ja mit der deutschen Sprache aufgewachsen.
Es gibt Texte, wo er sagt, er ist Deutscher, weil er in deutscher Sprache geschrieben hat. Später war er natürlich Tschechoslowake, weil er eben den Pass hatte. Er war Jude sowieso. Ein Prager vor allem, ne?
Mhm. Seine Reportagen waren so etwas wie Kult, würde man wahrscheinlich heute sagen. Sie schreiben hypnotisch. Der Regisseur Billy Wilder etwa sagt über Kisch, ich habe seine Reportagen verschlungen, die meisten auswendig gelernt. Für mich war Kisch der Thomas Mann der Reportage. Was machte seine Reportagen, Christian Buckert, so besonders? Er war ja auch, wie Sie schreiben, Zauberkünstler. Hat das ja irgendwas miteinander zu tun?
Der Kisch hat seine Zeitgenossen, die Leute aus seiner Generation, mit diesen Reportagen offensichtlich sehr gut unterhalten. Denen hat das wahnsinnig gefallen. Für uns ist es natürlich heute schwierig. Wir können, wenn wir die Reportagen lesen, da können wir nicht ankommen und sagen, der Kisch hat das wahnsinnig gut beschrieben, wie das damals war. Das kann ich gar nicht beurteilen. Das können eigentlich nur die Leute beurteilen, die damals dort gelebt haben. Und da habe ich nachgesehen und die haben sich dort wiedergefunden. Vor allem, was wichtig war, sie haben sich beim Wiederfinden sehr gut unterhalten. Und wenn sie auch geahnt haben, wie der Max Brod manchmal einige Sachen vielleicht zu gut sind, dass die Pointe
ein
zu...
Ein nahe Freund von Kisch.
Dann haben sie es so eben nachgesehen. Das ist eben der Egonek und Hauptsache die Geschichte ist gut.
Genau, Egonek, so wurde er genannt, liebevoll von vielen Freundinnen und Freunden. Aber offenbar hatte er das gewisse Etwas, ja, also eine wahnsinnige Beobachtungsgabe und dazu eine Prise Humor und auch einen guten Riecher für gute Stories einfach.
Nicht nur das. Erstmal hat er erzählt, der pure Kisch, den trifft man nicht in den Reportagen, sondern den puren Kisch traf man im Kaffeehaus. Und er soll als Erzähler im Kaffeehaus viel besser gewesen sein als in seinen Texten.
Also
und die waren schon sehr gut. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, Kisch zu treffen, kann man immer seine Reportagen lesen. Und die ziehen ein, die guten Reportagen, wirklich in eine Szene rein. Man ist mit dem Kisch mittendrin, man erlebt es mit. Und er schafft so Momentaufnahmen, die man auch nicht vergisst. Das heißt, das Bild, das man sich mithilfe Kischs macht von diesen Szenen, die bleiben eigentlich.
Er schrieb auch Bücher, versuchte sich auch als Dramatiker, vor allem in seiner Berliner Zeit während der Weimarer Republik. Welche Ansprüche hatte er selbst an guten Journalismus?
Ich glaube, er wollte vor allem gut unterhalten, auch damit es sich verkauft. Er legte natürlich großen Wert auf die Recherche, aber er hat nicht geglaubt, dass die Recherche alleine reicht. Sein großes Vorbild war Zola. Und das heißt, so wie der Zola die Reportage in den Roman geholt hat, so hat der Kisch ein bisschen die Fiktion in die Reportage reingeholt, damit die Wirklichkeit wirklich zu ihrem Recht kommt. Oder wie der Chaplin mal gesagt hat, er hat in vielen Werken der Kunst mehr Wahrheit und Faktentreue gefunden als in Geschichtsbüchern.
Da gab es nämlich auch eine Begegnung, auch das schreiben Sie, zwischen Kisch und Chaplin. Er war ja auch ein sehr politischer Mensch, das machte ihn in jedem Fall aus, ist selbst als Soldat in den Ersten Weltkrieg gezogen oder eingezogen worden. Vielmehr hat sich dort mehr und mehr zum Kriegsgegner entwickelt. Welche Begegnungen und was genau hat ihn politisiert, würden Sie sagen?
Politisiert war er, glaube ich, schon vorher. Er hatte schon Interesse an Politik. Was ihn zum Revolutionär gemacht hat, das war natürlich der Weltkrieg. Aber wäre niemand aus seiner Familie gefallen, wäre es vielleicht nicht passiert. Ich glaube, der Tod von einem seiner Brüder hat ihn wirklich wahnsinnig mitgenommen. Da hat er den ersten Knacks bekommen und ist dann zum Revolutionär geworden, das heißt zum Anarchisten, zum Anarcho-Syndikalisten. Und er glaubte an eine Revolution durch die Arbeiter- und Soldatenräte. Er war kein Anhänger von einer parteigeführten Revolution und gehörte zu dieser Föderation revolutionärer Sozialisten, wo auch viele Zionisten mitmachten. Ist dann aber im Mai 1919 ist das dann fusioniert mit der KP und ich weiß noch nicht mal, ob der Kisch dafür gestimmt hat. Also die Kommunisten in Wien, die mochten den Kisch eigentlich gar nicht. Der war ihnen wahrscheinlich auch etwas zu bürgerlich oder hat sich zu sehr in den Vordergrund gespielt. Das mochte er auch gerne. Jedenfalls ist er durch diesen Massenübertritt in die KP reingerutscht sozusagen. Und dass er dann letztendlich dabei geblieben ist, das hat wahrscheinlich mit dem Sieg Hitlers zu tun. Da erlebte er nochmal, obwohl er Anfang der 30er Jahre schon sehr enttäuscht war von der Sowjetunion, auch wenn er nicht darüber geschrieben hat, hat er dann nochmal, wie Köstler das schreiben würde, seine zweiten Flitterwochen mit der Partei erlebt. Und dann zählte eigentlich nur noch die Sowjetunion schützen, weil die ist das stärkste Bollwerk. Und ab da ist eigentlich schon seine Verhärtung beginnt dort.
Über Kisch wurde ja schon einiges geschrieben. An welchen Fragen genau haben Sie sich für Ihr Buch Christian Burkhardt orientiert, für Ihre Kisch-Biografie?
Ich hatte eigentlich niemals vor, eine Kisch-Biografie zu schreiben.
Aber es kam dazu. Warum?
Es kam dazu, weil ich recherchierte nach einem anderen Thema und kam auf einen Text seines Freundes Rafi Ben Shalom, der während des Krieges in Budapest im Untergrund war. Und der hat sich sehr angefreundet mit dem Kisch, als Kisch wieder in Prag war. Und er hat dann von einem Kisch erzählt, den ich so gar nicht kannte, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass es diesen Kisch gab.
Nämlich?
Der Prager Jude Kisch, der Hoffnung gesetzt hat in das Land Israel. Hätte ich nie gedacht. Das war so der Auslöser. Du hast den Kisch, habe ich mir gesagt, bis jetzt falsch eingeschätzt. Guck mal, was du noch findest. Da gibt es wahrscheinlich einen Kisch, die man so in den Reportagen oder in anderen Texten über ihn gar nicht findet.
Sie haben tatsächlich auch diese jüdische Position sehr herausgearbeitet in dieser Biografie. Auf welche Quellen haben Sie sich für Ihr Buch dann bezogen? Wo sind Sie überall fündig geworden?
Einmal beim Kisch selbst. Das meiste ist ja da. Es kommt nur darauf an, worauf man achtet und was einem wichtig ist und was die anderen übersehen haben. Und dann, um den Kisch hinter den Texten zu finden, habe ich überall, wo es nur geht, Zeugenaussagen gesucht. Also Texte von Leuten, die ihn gekannt haben.
Und so hat sich dann so ein ganzes Kaleidoskop an Perspektiven ergeben. Die sind auch wunderbar nachlesbar. Was macht nach alledem, was Sie über ihn jetzt nochmal herausgefunden haben? Sie sind ihm sehr nahe gekommen, so scheint es zumindest. Es ist ja ein umfangreiches Buch.
Das kann man nur hoffen.
Man kann ihn einkreisen, einzirkeln. Ja, genau. Was macht für Sie den Menschen Egon Erwin Kisch besonders nach all diesen Recherchen?
Viele Dinge eigentlich. Aber das Besondere ist natürlich der Maler, der Fotograf, der Reporter Egon Erwin Kisch. Die Bilder, die sehen, die er entworfen hat, geschrieben hat. Und ich glaube auch, dass er ein im Grunde sehr gutherziger, sehr anständiger Mensch gewesen ist. Und es war dann doch sehr erschütternd auch manchmal, wenn man gesehen hat, wie das Jahrhundert den Kisch kaputt gemacht hat. Einmal die Zerstörung seiner jüdischen Welt in Prag. Und dann der Verrat, der an ihm und anderen Genossen verübt wurde durch die KP. Also am Ende ist der Kisch eigentlich nur noch so ein Schatten des fröhlichen Egonek, der mal gewesen war in Prag.
Und genau mit dieser Szene machen Sie das Buch auch auf, um dann eben in die Rückblende zu gehen. Ja. Sein Leben und Wirken zu rekapitulieren. Egon Erwin Kisch, die Weltgeschichte des rasenden Reporters, das neue Buch von Christian Buckert. Erschienen ist es im Berlin Verlag, 448 Seiten, 28 Euro. Und Ende März ist übrigens der 75. Todestag des rasenden Reporters. Christian Buckert, danke für Ihren Besuch in der politischen Lesart.
Ich danke.
Zum Schluss dieser politischen Lesart kommen wir von den Metropolen der Welt und dem rasenden Reporter aufs Land. Ewald Frieh, Jahrgang 1962, ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen. Er hat Bücher über Preußen und das Deutsche Kaiserreich geschrieben und eine Geschichte der Welt, die zum Bestseller wurde. Eigentlich wollte er als nächstes eine große Geschichte des Pazifik herausbringen, aber die Pandemie verhinderte die geplante Forschungsreise und so verlegte sich Frieh auf das Naheliegende und schrieb ein Buch über seine große bäuerliche Herkunftsfamilie. Holger Heimann hat Ein Hof und 11 Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben gelesen.
Der Historiker Ewald Frieh ist zusammen mit 10 Geschwistern auf einem Bauernhof im Münsterland groß geworden. Das nächstgelegene Dorf lag 2 Kilometer entfernt und galt als Ort der kleinen Leute. Friehs katholische Bauernfamilie zählte sich nicht dazu. Der Hof war eine Welt für sich. Eine Welt, die sich selbst genügte. Der Vater erlangte als Rinderzüchter Renommee. Die Mutter managte den Haushalt und kümmerte sich um die Kinder, die sie zwischen 1944 und 1969 zur Welt brachte. Für den Nachwuchs war der Alltag in den 50er und frühen 60er Jahren vorgezeichnet. Er bestand aus Arbeit. Alle mussten mit anpacken.
Sommerferien. Du kamst nach Hause. Umziehen, arbeiten. So. Und es gab ja keinen Tag, wo du nichts machen musstest. Und nachher waren Ferien zu Ende, wieder zum Internat. Arbeit, so Kaspar, war das Leben für die älteren Kinder, sofern sie nicht in der Schule waren oder, daran erinnern sich die anderen älteren Geschwister, Hausaufgaben machten. Das war die einzige Alternative zu Hof- und Hausarbeit, die akzeptiert wurde. Arbeit war immer.
Ewald Frieß anschauliches und lebendiges Buch stützt sich auf die Erfahrungen seiner Geschwister. Er hat sie alle besucht und interviewt. Die meisten haben, so wie er, der Welt ihrer Kindheit den Rücken gekehrt. Sie sind Apotheker, Lehrer, Erzieher geworden. Frieh verbindet die Erinnerungen an früher mit präzisen historischen und soziologischen Betrachtungen. So ist eine atmosphärisch dichte Erzählung entstanden, die voller Anteilnahme und zugleich mit analytischer Distanz vom ländlichen Leben in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts erzählt. Und davon, wie es sich verändert hat. Die Arbeit war hart und mühevoll und sie grub sich in den Menschen ein. Der Vater schuftete sich regelrecht krumm und schief.
Das Gehen hinter dem Pflug und anderen landwirtschaftlichen Geräten muss ihm wehgetan haben. Er redete nicht davon. Sein Rücken schmerzte. Später kamen Rheuma und Gicht hinzu. Seit den 1970er Jahren banden wir ihm morgens die Schuhe, weil er mit den Händen seine Füße nicht mehr erreichen konnte. Er nahm Schmerzmittel.
Nach und nach hielt auf den Höfen moderne Technik Einzug. Pferde wurden durch Traktoren ersetzt. Die hatten bald schon geschlossene Kabinen und gefederte Sitze. Aber die Veränderungen reichten weiter. Während für die älteren Geschwister die Landwirtschaft voller Versprechungen und Möglichkeiten war, sahen die Jüngeren vor allem Mühen und Schwierigkeiten. Das Ansehen von Bauern in der Gesellschaft schwand. Das Dorf, das ein Wellenbad und Tennisplätze bekam und bald auch einen Autobahnanschluss, gewann an Attraktivität für junge Familien, die nach Münster pendelten. Die Bauern wurden zur Minderheit. Die Beziehung zum Ort veränderte sich. Hatten für die älteren Geschwister die Leute aus dem Dorf als irgendwie Unfreie nicht wirklich gezählt, wurde den Jüngeren Anpassung abverlangt, auch an Hygienestandards.
Ich weiß, erinnert sich Katharina, dass 2, 3 Mitschülerinnen besonders rochen in der Schule. Und dann wusste ich, die kommen vom Bauernhof. Da habe ich immer gedacht, hoffentlich riech ich nicht so. Anna erinnert sich, dass irgendjemand in der Schule mal gesagt hat, du stinkst. Das hat mich vollkommen schockiert. Und ich weiß, dass ich danach immer ganz schnell gelaufen bin, bis zum Fahrradraum und dann raus. In der Hoffnung, dass ihr der Geruch von Tieren und Silage nicht anhaften würde, wenn sie nur schnell genug die Tenne überquerte.
Die jüngeren Geschwister hörten allmählich auf, Bauernkinder zu sein. Sie rochen nicht mehr nach Kühen, Schwein und Silage, schreibt Fri. Und sie arbeiteten weniger und kaum noch auf dem Feld oder im Stall. Ewald Fri schildert eindrücklich den Wandel von Normen und Gewohnheiten. In den Veränderungen auf dem Bauernhof spiegelt sich dabei eine größere gesellschaftliche Entwicklung. Die Helden des Buches sind die Eltern, mit denen der Autor allerdings nicht mehr sprechen konnte. Fri erzählt, wie sie durch harte Arbeit und eiserne Disziplin den Hof voranbrachten. Dennoch ließen sie ihre Kinder eigene Wege gehen. Insbesondere die Mutter förderte die Ambitionen des Nachwuchses. Die neue Währung hieß nicht mehr Vieh und Land, sondern Bildung. Sind es also klassische Aufstiegsgeschichten, die diese Bauernkinder schrieben? Der Autor meldet Bedenken an.
Ich kann ganz viele Dinge nicht mehr, die mein Vater konnte. Vererbungsqualitäten von Bullen an deren äußerer Gestalt ablesen. Ferkel mit dem Taschenmesser kastrieren, fließend Plattdeutsch reden, Besen binden, das Wetter aus dem Zug der Wolken und der Farbe des Sonnenuntergangs vorhersagen. Meine Wohnung ist viel kleiner als der Wohnbereich des Hofes meiner Eltern. Ich besitze kein Land, kein Haus, keine Tiere, keine Apfelbäume und keine Feuerstelle. Ich habe einen Professorentitel und eine lange Publikationsliste. Läuft das nicht eher auf ein solides Unentschieden hinaus?
Ewald Fri erzählt mit großem Respekt vom Leben der Eltern, ohne dessen Beschränkungen zu unterschlagen. Der Abschied von der bäuerlichen Welt brachte für die nachfolgende Generation zweifellos einen Zugewinn an Freiheit und an Chancen, die sie lustvoll ergriff. Und doch lässt sich für Fri die komplexe Entwicklung nicht treffend mit den Kategorien von Auf- und Abstieg fassen und beschreiben. Passender scheint ihm das Bild von Lebenswelten, die einander überlappen und ablösen. Diese souveräne und entspannte Rückschau weiß darum, dass Prägungen und Werte der Herkunft sich nicht einfach abschütteln lassen und die Vergangenheit ihre Spuren in der Gegenwart hinterlässt.
Holger Heimann über das neue Buch von Ewald Fri, Ein Hof und 11 Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Erschienen im Verlag CH Beck, 192 Seiten, 23 €.